besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer April-Ausgabe des Stories-Podcasts Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Ich sage Hallo aus unserem Zwergenbüro, Hallo an meine liebe Kollegin Simone und ich bin Anne-Rose Beurich. Ja, es wird Frühling, ganz deutlich, die Uhren sind umgestellt, das habe ich glaube ich das letzte Mal schon erwähnt, das ist immer so eine Zäsur, finde ich, im Jahreslauf und Ostern steht vor der Tür. Und ich verspreche Ihnen, wir haben hier in unserem Podcast und in der Buchhandlung das richtige Buch für jedes Osternest. Oder Simone, was denkst du?
Das haben wir auf jeden Fall. Unsere Tische sind reich gefüllt, sie sehen bunt aus. Uns haben gerade wunderbare Neuerscheinungen erreicht und wir freuen uns schon sehr, sie Ihnen dann auch zu zeigen. Und heute sprechen wir auch über einen Teil dieser Bücher.
Ja, und es geht los, nicht mit einem kleinen, schmalen Reklamheft, aus dem ich sonst immer das Gedicht vorlese, sondern mit einem richtig dicken Wälzer, nämlich mit dem ewigen Brunnen, der jetzt in ganz, ganz, ganz neu soeben rausgekommen ist. Der ewige Brunnen ist ja so ein Standardwerk der deutschen Dichtung und eine echte Fundgrube und wirklich erneuert und ergänzt. Man findet jede Menge Texte zeitgenössischer Autoren. Und bevor ich jetzt hier lange rumrede, gibt es eine Premiere auf diesem Podcast, nämlich ich werde unser erstes Gedicht in meiner heimatlichen Mundart, nämlich in Hessisch, vortragen. Ich bin ja ein Kind des Rhein-Main-Gebiets und hier drin ist ein Gedicht von Friedrich Stolze, das zwar nicht zeitgenössisch ist, aber doch zumindest frankfurterisch. Und das lese ich jetzt auf Hessisch vor. Es heißt Mai Frankfurt. Es ist ka Stadt auf der weite Welt, die mir so wie Mai Frankfurt gefällt. Und es will mir nicht in mein Koppenei, wie kann nur ein Mensch nicht von Frankfurt sein. Und wärschen Engel und Sonnenkalb, ein Fremder ist immer von außerhalb. Der beste Mensch ist ein Ärgernis, wenn er nicht ach von Frankfurt ist. Geschrieben hat das also Friedrich Stolze. Und wenn Sie jetzt sehr schockiert sind, lese ich gleich noch eins über die Alster hinterher. Und zwar von Friedrich von Hagedorn. Beförderer vieler Lustbarkeiten, du angenehmer Alsterfluss, du mehrest Hamburgs Seltenheiten und ihren fröhlichen Genuss. Also wenn Sie gerne Lyrik mögen und das Gefühl haben, Sie brauchen mal wieder so ein richtig dickes Buch mit jeder Menge zeitgenössischer und klassischer Dichtung, dann müssen Sie den ewigen Brunnen haben. So, und jetzt geht's aber weiter mit Romanen und ich sehe, wir haben ja heute so einen kleinen irischen Schwerpunkt, ne?
Ja, wir reisen heute nach Irland, genau.
Ich sehe bei dir ein Geist in der Kehle.
Genau, dann fange ich doch mal an. Ein Geist in der Kehle, geschrieben hat ihn Dorini Griefer. Es ist eine irische Autorin und ich bin nicht von ganz allein auf dieses Buch gestoßen. Da gibt es auch gleich eine Geschichte. Und es ist aber so ein Buch, du kennst es vielleicht auch, du liest ein Buch und bist einfach nur begeistert und gleichzeitig hast du da so eine Angst in deinem Herzen sitzen, weil du weißt, dieses Buch ist was ganz Besonderes und könnte vielleicht nicht jedem gefallen. Und dennoch ist da dieser große Wunsch und diese Hoffnung, dass es eintritt.
Ja, aber deswegen liest doch mal, also mir ging es ja mit diesem Buch so, wir haben nämlich heute das meiste, was wir vorstellen, haben wir tatsächlich gemeinsam gelesen und ich wusste, dass dieses Buch, es hat im Übrigen auch ein total schönes Cover, ich wusste schon, als ich das Vorwort der Autorin gelesen habe und liest das doch einfach mal vor, weil dann weiß man, dass man es, nur einfach diesen Satz, dann weiß man einfach, glaube ich, dass man es, ob man es lesen muss oder ob man es liegen lassen kann.
Das mache ich. Dies ist ein weiblicher Text, geschrieben im 21. Jahrhundert. Wie spät es ist, wie viel sich verändert hat, wie wenig.
Ist das nicht toll?
Das ist toll. Und soll ich dir sagen, dass ich, nachdem ich das gelesen habe, sofort an eine andere Autorin denken musste, nämlich an Gertrud Klemm und ihr aktuelles Buch Einzeller.
Willst du uns noch sagen, warum das so ist?
Ja, weil die Autorin ein Buch geschrieben hat über eine ungewöhnliche Frauen-WG, die zusammenkommt und die Initialzündung kam daher, dass die Autorin ein bisschen ungeduldig ist mit dem Feminismus. Es hat sich ja viel verändert in den letzten Jahren. Es gibt viele feministische Strömungen und doch hat sie das Gefühl, und das, da bestätige ich sie auch in dem Gefühl, dass bei diesen großen Kernthemen keine wirkliche Veränderung stattgefunden hat.
Mhm. Ne? Ja, ja, ja. Das sagt sie ja im Prinzip, impliziert sie das ja auch.
Eben nur anders. Und die Schleife drehe ich nochmal weiter. Gertrud Klemm und ich erwähnte ja vorhin auch Mareike Fallwickel. Das sind so zwei Autoren, die ich an unserem Aperitif mit ins Gespräch bringen möchte, das wir am 19. April haben werden.
Vielleicht sollten wir da an dieser Stelle nochmal schnell sagen, was der Stories Aperitif ist. Mhm. Wir wollen uns da in diesem neuen Veranstaltungsformat immer so ein bisschen intensiver mit Literatur beschäftigen. Also man vergisst ja oft im Novitätengetümmel die Schätze, die uns das Leben und das Lesen irgendwie beschert. Und dem möchten wir entgegenwirken, indem wir Büchern nochmal ein bisschen mehr Zeit geben, vor allen Dingen auch älteren Büchern. Und den Auftakt wird bilden eben am 19. April unser Abend zum Thema Österreich. Und da wirst du auch noch mal was über Frau Klemm erzählen und ich verrate es noch nicht, was ich werde.
Überraschung. So, jetzt reisen wir aber wieder zurück nach Irland. Ein Geist in der Kehle. Ja, ein eindrückliches Buch. Es wird erzählt aus der Sicht einer jungen Mutter, die drei Kinder hat. Sie versucht ihr Leben zu organisieren, arbeitet die To-Do-Listen ab und ist mit all den Dingen beschäftigt, die ja alle Mütter kennen, neben Kinder eben auch Haushalt führen, einkaufen. Und aus irgendeinem Grund fällt hier eines Tages eine Dichterin ein, die sie mit 11 Jahren zum ersten Mal in der Schule getroffen hat oder ihren Text begegnet ist. Und peu à peu sickern die Strophen aus diesem langen Gedicht in ihren Kopf hinein und sie merkt, sie will dieses Gedicht wieder lesen, macht es auch und sie will noch viel mehr. Sie möchte dieses Gedicht übersetzen und sie will alles über diese Frau, die das geschrieben hat, in Erfahrung bringen. Und es hat diese Frau tatsächlich gegeben, Aiblin Dabni Cunéil, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus.
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich ist auch egal. Nicht. Ist eine irische Lyrikerin. Sie hat im 18. Jahrhundert das längste Klagelied über ihren verstorbenen Geliebten verfasst.
Ist auch hinten im Buch abgedruckt.
Das ist abgedruckt, genau. Und sie hat dieses Gedicht geschrieben, nachdem sie ihren Mann gefunden hat und blutüberströmt dort lag. Und sie wollte einfach auch nicht, dass das Blut in die Erde sickert und hat es dann getrunken. Ja, das klingt jetzt ein bisschen mystisch. Ist es auch. Es ist, deswegen sagte ich ja am Anfang auch, dieser Text oder dieses Buch, das ist ungewöhnlich. Zum einen natürlich geht es um Lyrik, es geht um die Kraft von Lyrik, es geht aber auch um das Muttersein, aber nicht nur ums Muttersein, denn ich bin keine Mutter und ich fühlte mich trotzdem in diesem Buch wunderbar aufgehoben, denn es ist ein Buch über das Frausein, über die Macht auch von den kurzen wie prägenden Momentaufnahmen in unserem Leben. Und was ich außerdem spannend finde und wieder einmal zeigt, wie sehr uns doch Literatur bereichern kann. Ich habe eine neue Lyrikerin kennengelernt und eine Geschichte aus Irland, die ich bis dato nicht kannte. Also wirklich ganz fantastisch und ich glaube auch, wir werden in den nächsten Wochen noch sehr viel über dieses außergewöhnliche Debüt hören.
Das glaube ich auch. Also ich lese es gerade, ich bin so ungefähr in der Hälfte und mich fasziniert einfach dieser Spannungsbogen zwischen einmal dieses erschöpfte Schreiben, mit dem sie ihren mütterlichen Alltag beschreibt, also so zwischen Spucktüchern, Milchpumpen und einem supervollen Terminkalender. Ich meine, die Frau hat 4 Kinder unter 6 Jahren. Und andererseits aber diese Leidenschaft und diese Passion für eine Frau, die 400 Jahre vorher gelebt hat und auf deren Spuren sie sich begibt. Also ich finde es absolut aufsehenerregend, tolle Sprache, wirklich ein fantastisches Buch.
Vielleicht noch mal ganz kurz erwähnt, die Autorin ist Lyrikerin. Ja, also sie hat auch Gedichte geschrieben und das ist hier ihr erster Prosatext. ein Text, der sie gefunden hat. So, das abschließend. Ach, eine Sache wollte noch einen ganz tollen Satz eben erwähnen, weil du auch gerade sagtest, sie ist einerseits hin und her gerissen zwischen ihrer Arbeit als Mutter und dann auch dieser großen Sehnsucht des Schreibens. Und ich habe in dem Buch viele, viele schöne Sätze gefunden und hier ist einer davon. Sie schreibt: Ich stolpere oft, aber ich mache trotzdem weiter.
So. Das könnte man eigentlich, das hätte auch in meinem nächsten Buch stehen können. Wir bleiben nämlich in Irland und zwar bei Ronan Heshian, Leonhard und Paul, ein Debüt, ein doppeltes Debüt, nämlich der erste Roman des Autoren und das erste Buch, was in dem neuen Woiwod und Moira Verlag erschienen ist. Es hat ein wunderschönes Cover.
Oh also, ja, sieht toll aus.
Ich freue mich auf weitere Bücher, zumindest des Verlages und eigentlich auch des Autoren. Es ist eine völlig unspektakuläre Geschichte von zwei völlig unspektakulären, unaufgeregten und unauffälligen jungen Männern. Leonhard und Paul sind zwei Freunde. Sie sind jetzt mittlerweile Anfang 30. Befreundet sind sie seit ihren Kindertagen. Sie waren beide Jungs, die nicht so gerne Sport gemacht haben, nicht so gerne draußen waren, sondern sich eher mit Brettspielen und dem Erlernen von Musikinstrumenten befasst haben. Und insofern waren sie so ein bisschen immer Außenseiter, Einzelgänger, die sich zusammengefunden haben als lebenslange Freunde. Leonhard arbeitet als so eine Art Ghostwriter für Kindersachbücher. Also sein Name steht niemals auf den Klappentexten. Und Paul lebt zu Hause, macht eigentlich nicht so richtig viel, außer über das Leben nachzusinnen. Und einmal in der Woche hat er Bereitschaftsdienst als Postbote. So. Und wir begleiten die beiden und ihre Familien, beziehungsweise die Familie von Paul. Leonhards Mutter ist gerade gestorben, über ein paar Wochen ihres ganz ruhigen und unspektakulären Alltags. Wir verfolgen ihre Gespräche, ihre Gedanken, die sie sich machen über Gott und die Welt. Und es passiert eigentlich nicht viel außer Alltag.
Aber ich finde, genau darin liegt auch der Zauber. Genau. Ich finde, dieses Buch hat eine unglaublich entspannte Wirkung. Ich komme gerade nicht auf das andere Wort, was ich sagen möchte.
Es entschleunigend.
Ist, meinst du entschleunigend?
Ja, genau.
Und es ist ein Buch, was viel von Zwischentönen lebt und was aber wirklich auch gleichsam bezaubernd ist in seiner Art, wie es erzählt ist. Wir finden da auch ganz viel Witz drin, oder? Tolle Dialoge.
Ja, so Witz zwischen den Zeilen, so ein Humor, den man dem Leben eben abbringt, auch wenn man eben nicht in großen Lettern und grellen Buchstaben unterwegs ist. Ich finde, es ist so eine Hommage an Menschen, die einfach ihr Leben und
die noch auch mal, anders sind vielleicht,
ja,
ne?
Die auch ein bisschen, ja, aber vielleicht sind sie einfach nur alltäglich und, ja, und gar nicht anders, sondern einfach nur ganz gewöhnlich, klingt so hässlich, aber eben nicht außergewöhnlich, sondern sie machen einfach das Beste aus dem, was sie haben. Das finde ich wunderschön. Und um beim nochmal einen Bogen zu schlagen zum Gedicht, keine Angst, ich fange jetzt nicht wieder an zu rezitieren und auch nicht auf Hessisch, aber ich finde, es gibt so ein wunderbares Gedicht von Bertolt Brecht über das Freundlichsein. Und ich finde, das beschreibt diese beiden so gut. Also diese Fähigkeit, die Tage zu nehmen, das Schöne zu sehen und abends zufrieden ins Bett zu gehen.
Das trifft es perfekt. Ja. Danke.
Also es ist ein schönes Gute-Laune-Buch. Es sieht aus wie der Frühling und ich glaube, es macht sich perfekt in einem Osternest.
Oh ja, oh ja. So, und wenn Sie jetzt jemanden haben, der auch Irland mag, aber der gerne ein bisschen mehr Spannung haben möchte und vielleicht mal wieder Lust auf einen guten Krimi, dann habe ich was mitgebracht und zwar Northern Spy, Die Jagd von Flynn Barry. Es ist, ich würde es eher in so einer, ja, Spannungsroman trifft es eher. In dem Roman geht es um Tessa. Tessa ist eine junge Mutter, die arbeitet bei der BBC in Belfast und sie traut ihren Augen nicht, als sie eines Tages ihre Schwester im Fernsehen sieht, die wohl angeblich bei der IRA mitmacht. Das kann sie sich überhaupt nicht vorstellen. Sie hat große Angst um ihre Schwester, also sie erreicht sie nicht. Also ihre Schwester heißt Marion, wird gesucht von der Polizei, weil sie bei einem Überfall dabei gewesen ist. Und nun steht sie auf der Liste. Und die Polizei meldet sich bei Tessa. Tessa wiederum hat keine Ahnung, wo ihre Schwester sein kann und verzweifelt mit ihrer Mutter. Tessa lebt mit ihrem 11 Monate alten Sohn alleine, hat sich von dem Mann getrennt. Und einerseits verfolgen wir Tessa, die junge Mutter, und andererseits die Schwester, die ihre Schwester sucht. Was nachher am Ende herauskommt, ist unglaublich. Und es zeigt tatsächlich auch mal wieder, wie sehr das Politische auch bis in die Familie hineingreifen kann. Und ich will dem Roman nicht wirklich viel, ich will halt nicht zu viel vorwegnehmen.
Nicht spoilern, wie man
nicht
heute
spoilern,
sagt.
Spoilern, danke schön. Es ist für mich, nachdem ich doch einiges Thriller und Krimis gelesen habe, die doch immer teilweise schon sehr herausfordernd waren, weil das Weltgeschehen mit eingewoben worden ist, ist dieses hier schon fast, ich will nicht sagen eine Wohltat, weil IAA ist keine Wohltat, aber es ist doch ein Krimi, der doch sich mehr auf dem Zweig der Zwischenmenschlichkeit der Familie bewegt. Also wirklich ganz toll, mit einer wunderbaren Auflösung. Und Reese Witherspoon war ebenfalls sehr angetan. Sie hat über den Krimi geschrieben: Ich habe den Nervenkitzel geliebt. Ein hochspannendes Buch.
So, und auch ja, ich habe auf meinem nächsten Buch hat Reese Witherspoon den Blurb geschrieben. Ich war so begeistert, ich konnte es nicht weglegen. Das macht mich jetzt schon so ein bisschen misstrauisch, oder?
Ja, oder?
Mhm. Ob Reese Witherspoon vielleicht dafür bezahlt wird und diese Romane gar nicht richtig liest. Egal, dafür haben sie ja uns, weil wir lesen garantiert ohne zu blurben. Gibt es Blaben als
da? Das weiß ich gar nicht. Müssen wir mal nachschauen.
Ja. Wir fragen Frank. Frank weiß es bestimmt. Ich habe dabei von Nina de Gramont die Affäre Agatha Christie. Agatha Christie war im Dezember 1926 für 11 Tage verschwunden. Also das war sie wirklich. Und sie hat niemals in ihrem langen Leben zu niemandem darüber gesprochen, was sie während dieser 11 Tage gemacht hat, wo sie war, warum sie weg war und was passiert ist. Nina de Gramont versucht hier eine Antwort und erzählt uns, was in diesen 11 Tagen passiert ist. Und sie erzählt es uns aus einer sehr, sehr ungewöhnlichen Erzählperspektive.
Oh ja. Mhm.
Nämlich aus der Sicht der Geliebten von Agatha Christies Mann, Tony. Also, ich werde gar nicht mehr erzählen. Du hast es ja auch, du hast es gelesen und hast es mir ans Herz gelegt. Vielen Dank. Mhm. Ich fand es super spannend. Es hat total überraschende Wendungen. Mhm. Man weiß wirklich überhaupt nicht, wo es hingeht. Und ich habe jetzt tatsächlich gedacht, ob ich nochmal, es gibt ja, ich glaube, im Aufbauverlag diese dicke Biografie von Agatha Christie, ob ich das nochmal lese, weil ich irre neugierig geworden bin auf diese Frau, die jeder kennt, aber eigentlich kennen wir nur ihre Bücher und über sie selber
das ist
wissen
es, genau.
Und über sie selber wissen wir gar nichts. Also egal, was Reese Witherspoon zu diesem Buch sagt, Simone und ich finden es sehr, sehr spannend, absolut empfehlenswert, sehr unblutig und eher raffiniert. Und es ist eigentlich kein Krimi.
Nein, ich habe auch überlegt, wo ich das jetzt einsortiere, bei der Belletristik, also bei den Romanen oder bei den Krimis. Und würde jetzt auch sagen, es ist eher ein Spannungsroman, aber wir haben ihn bei uns bei den Krimis platziert, auch weil das Cover so schön aussieht und es passte so hin. Und Agatha Christie ist ja nun wiederum ein Name, der passt dann doch wieder mehr in den Krimi-Bereich. Mhm. Aber wenn es dort draußen Menschen gibt, die was Spannendes lesen wollen, aber so wie du auch sagtest, es unblutig sein soll, dann dieser, also ich fand ihn auch unglaublich stimmungsvoll.
Ja, ne? Das ist doch so irgendwie Also man will sich doch, ich trinke jetzt keinen Sherry, aber das ist eigentlich ein Buch, wo man denkt, wenn man jetzt Sherry trinken würde, dann wäre das der richtige Moment, um sich in einen Lehnsessel zu setzen mit einem Plate über den Knien und einen Sherry zu trinken und dieses Buch zu lesen.
Also auf jeden Fall.
Die Affäre Agatha Christie, eine Empfehlung von uns beiden. So, und jetzt geht's zu den Kinderbüchern?
Jetzt geht's zu den Kinderbüchern, genau. Ich habe zuletzt viele wunderbare Kinder- und Jugendbücher gelesen und ich habe dem Erscheinen dieses Buchs regelrecht entgegengefiebert, weil als ich schon dieses Cover sah, wusste ich,
es sieht
so herrlich verrückt aus. Ne? Das nennt sich Grimwald, Teds und Nancys total verrücktes Abenteuer von Nadja Schwerin. Das ist eine preisgekrönte Bilderbuchautorin aus England und sie hat dieses Buch, das möchte ich vorweg auch sagen, sie hat auch das Buch illustriert. Es finden sich darin tatsächlich auch ganz herrliche Bilder.
Zeig mal.
Guck mal rein.
Genau, du musst halten, ich muss blättern.
Schau mal rein.
Super nett. Auch ganz schönes Papier, ne?
Das ist Nancy, die so viel Kaffee trinkt. Also, Ted und Nancy sind zwei Füchse, vielleicht vorweg.
Genau, bevor wir jetzt anfangen, uns in diesem Buch festzulesen.
Das sind zwei Füchse, die ihre Eltern sind verschwunden und sie wissen nicht wohin. Und seitdem leben die beiden alleine. Ted ist so dieser jüngere Bruder, der recht ungeduldig ist und sich manchmal auch auf die Suche begibt, sucht Freunde oder macht andere Sachen. Und Nancy ist die ältere Schwester. Und nun passiert eines Tages etwas nicht so ganz Erfreuliches. Ted beißt nämlich in den Schwanz der Prinzessin Pinökel. Das ist eine schreckliche, böse Katze, die das natürlich überhaupt nicht lustig findet.
Die sieht wirklich richtig fies aus.
Mit der will man sich auch wirklich nicht anlegen.
Nee. Vielleicht geschieht es ihr ganz recht.
Oder? Ja, oder? Mhm. Genau. Und aber es ist sofort klar, die beiden müssen aus der Großstadt verschwinden. Was sie dann auch machen, mit Hilfe der Ratte von Sven. Sven ist eine Ratte. Und Sven sagt, ihr müsst in den Zauberwald, ihr müsst nach Grimwald. So, und in Grimwald gibt es einen sehr guten Freund, der da heißt, pass auf, der hat auch einen unglaublichen Namen, Binky Schnuffhausen.
Mhm. So. Und was hat der für ein, was ist das für ein Tier?
Das ist
eine Ratte, ne?
Ja, ist auch eine Ratte. Ist total glücklich an dem Tag, an dem die beiden dort ankommen sollen. Er ist frisch verliebt, hat auch noch Geld gewonnen, tritt dann aber aus seinem Haus und wird dann von dem Adler Pamela geköpft. Autsch.
Okay. Ja. Simone, ich glaube, du musst jetzt was Freundliches zu diesem Buch erzählen.
Das sind die schrecklichsten Stellen.
Genau. Für wen ist es denn?
Das ist auf jeden Fall nichts für Mädchen und Jungen, die zart beseitet sind. Vielleicht auch für junge Leserinnen und Leser, die gerade überhaupt nicht lesen wollen, aber sie keine Lust haben. Ist herrlich verrückt. Das ist eine Geschichte, die ist wirklich fantasievoll, die ist witzig, die ist spannend. Es tauchen ganz viele Tiere auf und ich verspreche dir, am Ende hin passiert nichts Schlimmes mehr. Mhm. Das würde ich vorschlagen für Kinder ab 8 Jahre. Kann man auch wunderbar vorlesen. Mhm. Für 10 Gregs Tagebuchleserinnen und Leser auch, perfekt. Weil die sind ja auch tolle Illustrationen drin und es ist wunderbar. Also so verrückt, wie es von außen ausschaut, genauso ist es auch.
Sehr schön.
Genau. Große, große Empfehlung.
Gut. Ich lese ja eigentlich gar keine Kinderbücher, aber manchmal denke ich, ich sollte es doch tun.
Ja, das könnte dir gefallen.
Ja, ich bin ja auch so ein bisschen zart beseitet, ne? Ich weiß nicht. Aber, und kann man es auch vorlesen?
Ja, ganz perfekt. Wunderbar.
Okay, alles klar.
Und da schaltet sich auch immer noch eine Erzählstimme von draußen mit ein und bezieht die Kinder auch mit rein. Also es ist wirklich ein großer Leseschatz. Finde ich toll.
Finde ich noch einen netten toll, ne? Maulwurf.
Ja,
super nett.
So schön. Mhm. Es geht auch gut aus.
Wollen wir gleich dein zweites Kinderbuch noch machen?
Das machen wir doch. Das hat mich sehr angesprochen. Also dieses Cover fand ich schon sehr hinreißend. Das nennt sich die Geburtstagsbande.
Sieht ein bisschen aus wie Bullabü.
Ja, genau. Das ist auch von einer sehr bekannten Illustratorin gestaltet worden. Und wir finden darin eben auch ganz tolle Bilder. Simona Ceccarelli kommt aus Italien und die ist wohl gerade sehr gefragt, was Illustrationen betrifft. Die Autorin Claudia Schaumann ist eine Hamburgerin, lebt mit ihren 4 Söhnen plus Ehemann quasi außerhalb von Hamburgs, am letzten Zipfel, wie sie gesagt hat. Und ich hatte sie vor einer Woche hier auch zu Gast. In unserer Coffee Talk-Reihe wird sie demnächst auch mit mir nochmal über das Buch sprechen, aber auch über andere Sachen. Genau, in ihrem ersten Kinderbuch geht es um Lou.
Hast du schon gesagt, wie es heißt?
Ach, Entschuldigung, doch, am Anfang die Geburtstagsbande. Okay. Genau, auch die Plätze fertig feiern, nicht auch die Plätze fertig los. Ist eine Bande bestehend aus Lou. Lou lebt bei ihren Großeltern auf einem Erdbeerhof. Und es gibt diesen Erdbeerhof tatsächlich, ja. Und Lou feiert total gerne Geburtstag, hat gerade ihren Geburtstag gefeiert und sagt, ach Mensch, das ist so schön. Am liebsten möchte ich jeden Tag Geburtstag feiern. Und ihre beiden Freunde, Rio und Pelle, sagen, das finden sie auch. Kriegt man das nicht irgendwie hin? Ja, na klar. Lou hat die Idee, passt mal auf. Wir versuchen an der Schule herauszufinden, wann die Kinder Geburtstag haben und dann laden wir uns einfach selber ein und besuchen die Kinder. Und sie bringen natürlich auch Geschenke mit. Leider geht das nicht ganz so gut aus, weil dann doch kleine Missgeschicke passieren. Der Rio hat einen Hund und Pelle ein Huhn, Cicaletta. Oh, und die ist manchmal ein bisschen aufgedreht. Und
ach so, nicht der Hund, sondern das Huhn.
Ja, das Huhn, ja. Dennoch bleibt es schön, es macht viel Freude. Es ist ein Buch über Freundschaft, über Solidarität, über Zwischenmenschlichkeit. Und das macht einfach gute Laune. Also Lucy Astner, die Autorin von Polly Schlottermotz, hat hinten auch einen Blurb geschrieben und dem kann ich nur zustimmen. Die Geburtstagsbande macht einfach gute Laune. Lustig, spannend und voller Überraschungen. Und wie gesagt, es enthält auch ganz wunderbare Zeichnungen.
Und das ist auch, das ist dann was für Zartbeseitete, oder? Das
auf
ist
jeden
für alle
Fall.
Gerne, die ist das so für ja. Möwenweg ja. Und Bullabi ja, und Sommerbi?
Ja, das so. Passt. Passt perfekt. Also sowohl aber auch für Jungen und für Mädchen.
Ach, großartig.
Also ab 8 auch. Ab 7 zum selber lesen und kann man aber auch schon gut vorlesen.
Okay. Ja. Sehr schön.
Gut,
dann kommt jetzt.
Bleiben wir in Hamburg?
Wir bleiben in Hamburg. Wir bleiben sowas von in Hamburg. Und mit Thorsten Pilz, Weite Sicht. Das Buch ist tatsächlich heute erschienen.
Toll.
Und
sieht auch schön aus, oder?
Ja, es sieht wunderschön aus. So eine Zeichnung von einer Frau in einem roten Badeanzug, die bis zu den Hüften im Wasser steht und auf den Horizont blickt. Und Thorsten Pilz ist Hamburger. Ich kenne ihn, weil wir mal eine Zeit lang bei NDR 90,3 zusammen eine Literatursendung hatten, zusammen mit Barbara Heine. Und er hat jetzt einen Roman geschrieben, Weite Sicht. Und nicht nur das, er wird die nächste Woche am 5. April, am Mittwochabend vor Ostern, hier vorstellen um 19.30 Uhr und ich moderiere. Es geht um 4 Frauen in Hamburg. Wir haben Charlotte. Charlotte ist ehemalige Studienrätin. Gesine, ihre Schwester. Sabine, eine Freundin der beiden aus Kindertagen. Und Bente. Bente ist Dänin und lebt in der Nähe von Kopenhagen und stößt im Laufe des Romans zu den 3 anderen dazu. Und was das, also die erste Besonderheit ist schon mal, dass diese Frauen alle über 70 sind und alle an so einem Wendepunkt ihres Lebens stehen. Charlottes Mann ist gerade gestorben. Gesine ist so als Kunstmäzenin aktiv und hat ja, merkt, dass sich da irgendwas verändert. Sabine kriegt muss aus ihrer Wohnung raus. Und was ich wirklich beeindruckend und schön finde, ist, dass also 75-jährige Frauen oder Frauen über 70 sind ja nicht nur unsichtbar in der Regel, sondern sie tauchen ja, wenn sie auftauchen in Filmen und in Romanen, dann eher auf in so einer überzogenen Rentnerinnen-Posse.
Ja, das stimmt.
Dass sie sich dann irgendwie auf unglaubwürdige Art und Weise nochmal neu erfinden und man sich den Schenkel klopft und denkt so, da geht doch noch was. Und in diesen Fallstrick geht Thorsten Pilz konsequent nicht rein, sondern er erzählt von den Herausforderungen, die diese vier Frauen zu bestehen haben und die überhaupt nicht andere sind als die von deutlich jüngeren Frauen, sondern es geht darum, wie man sich behauptet, wie man mit Herausforderungen, die einem das Leben vor die Füße kippt, umgeht, wie man mit Verletzungen und Enttäuschungen umgeht und wie man Nähe zulassen kann, obwohl man verletzt ist. Und das alles spielt an vielen bekannten Plätzen in Hamburg und in Norddeutschland. Und ich fand es wirklich wunderschön. Ich
auch, ganz wundervoll.
Und ist ganz, eine ganz zarte Erzählung.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall. Und jetzt, wo du noch mal das Alter gesagt hast, es ist mir gar nicht so bewusst gewesen, dass die schon so alt sind. Mhm. Also was heißt so alt? Aber sie sind in ihren Wesen tatsächlich jünger. Das sind wir, glaube ich, alle. Wir fühlen uns nie so alt, wie wir sind. Und wer mich diesem Buch ganz besonders beeindruckt hat oder was so meine Lieblingsfigur ist, das ist diese Bente. Ne? Die,
das stimmt.
Die so, ja, ich will nicht so
sagen, unkonventionell,
ja,
ist.
So ein Paradiesvogel, fand ich wirklich toll.
Ja, aber auch Charlotte, sie, die aus ihrem Ottenser,
ja,
aus ihrem
Othmarscher,
nee, Othmarschen ist es, aus ihrem Othmarscher Einfamilienhaus, Idyll, so wirklich rausgeworfen wird, also emotional rausgeworfen wird. Denn alle haben sie, alle haben sie ja, irgendwas, nur man muss sagen, also das muss ich Ihnen nächste Woche auch fragen. Die Männer, die männlichen Protagonisten bleiben sehr schwach. Also sie sind schwach, sie werden schwach beschrieben und
Karin Blixen spielt auch noch eine Rolle, das würde ich auch gerne von dem Autor gerne dann auch wissen.
Ich frage ihn, was das alles mit Karin Blixen zu tun hat. Also ich finde, es ist ein schönes Buch über weibliche Selbstermächtigung, geschrieben von einem Hamburger Autoren. Tolles Debüt, was braucht man mehr? Und wenn Sie und ihr mehr brauchen, dann kommt einfach nächste Woche Mittwoch vorbei. Wir freuen uns am 5.4.
Wie schön.
So.
Ja.
Das war's schon, oder?
Ja.
Wir haben eigentlich gedacht, wir reden heute so lange und so viel, aber trotzdem sind wir wie immer, immer in unserer Zeit. Es gibt noch eine Ankündigung zu sagen, und zwar, wann wir uns im Mai wieder hören. Am 7. Mai ist der nächste Podcast-Termin, dann wahrscheinlich wieder mit Frank und dir oder mit Sarah. Bis dahin wünschen wir Ihnen und euch wunderbare Ostertage voller Sonne, Aufbruch und
schönen Büchern.
Schönen Büchern, natürlich. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.